herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Jekyll und Mrs. Hyde. Mein Name ist Lucy.
Mein Name ist Annika.
Und wir machen diesen Podcast über psychische Störungsbilder. In jeder Folge gehen wir auf ein anderes Störungsbild ein. In dieser Folge wird es die dissoziative Identitätsstörung sein. Wir sind beides ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und haben Berufserfahrung in der Psychiatrie und arbeiten auch noch da. Und Annika ist zudem aktuell in ihrem Masterstudium in Psychologie. Und in jeder Folge steigen wir mit einem Fallbeispiel ein, um euch das Störungsbild erstmal grundlegend ein bisschen näher zu bringen. Und diesmal hat Annika das für uns mitgebracht. Aber bevor wir jetzt mit dem Fallbeispiel starten, haben wir noch kurz einen Einwurf. Und zwar waren wir bei einem anderen Podcast zu Gast. Und zwar bei den Kollegen von Blutrausch. Das sind zwei Männer, der Daniel und der Fabian, die diesen Podcast zusammen machen. Und das ist ein True Crime Podcast. Und die beiden haben uns gebeten, in ihrer neuesten Folge, also eventuell ist die neueste Folge jetzt nicht mehr die neueste Folge, wenn unsere Folge rauskommt, aber haben uns gebeten, doch zu Gast zu sein bei den beiden, um auch eine fachliche Meinung zu dem Fall abzugeben. Denn in den Fall geht es um, sagen wir mal so, ein psychisches Störungsbild spielt eine Rolle. Ich will halt nicht so viel vorwegnehmen. Und ja, die beiden haben uns dann auch entsprechend Fragen dazu gestellt. Und wir können die beiden wärmstens nur empfehlen. Also der Podcast heißt Blutrausch und findet ihr auf allen zugänglichen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und folgt den beiden gerne auch auf Instagram. Dort heißen die beiden Blutrausch-Podcast. Und würden uns freuen, wenn ihr dort mal reinhören würdet. Und die Folge, in der wir zu hören sind, ist die Folge 35, Schwestern heißt die Folge. Und ja, hört gerne mal rein und lasst den beiden auf jeden Fall mal eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da. Die machen echt einen coolen Job. Es hat richtig Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja. Aber jetzt gebe ich weiter an Annika ab, die uns jetzt das Fallbeispiel vorstellt.
Genau. Eine kleine Triggerwarnung, weil hier auch Gewalt physischer als auch sexueller Natur angedeutet wird, aber nicht ausgeführt wird. Clara ist 32 Jahre alt. Leiterin eines jungen Unternehmens und glücklich vergeben. Eigentlich hoffte sie auf einen Heiratsantrag ihres Partners, doch in letzter Zeit berichtet er ihr von Dingen, die er und auch sie sich nicht wirklich erklären können. Er macht sich Sorgen um sie und möchte, dass sie zuerst ihre Probleme regelt, bevor sie selbst eine Familie gründen. Clara gibt zu, dass sie ab und zu Dinge vergisst und auch Erinnerungslücken hat. Doch wie stark das Ausmaß ist, das kann sie niemandem sagen. So kann sie sich zum Beispiel gar nicht daran erinnern, überhaupt mit ihrem Partner zusammengezogen zu sein. Sie ist eines Morgens aufgewacht und wusste nicht, wo sie ist, in welchem Bett liegt sie hier, wer ist der Mann neben ihr, warum ist sie mit diesem Mann auf einem Foto zu sehen, das ihr gegenüber an der Wand hängt. Dass sie so starke Erinnerungslücken hat, kann sie aber doch wirklich keinem erzählen. Alle würden sie für verrückt halten. Andere Personen bemerken nur, dass sie sich an Familienfeiern nicht erinnern kann, dass sie häufig wie neben sich stehend wirkt, so als wäre sie gar nicht anwesend. Sie hat häufig einen starren Blick und reagiert nur auf laute Ansprache oder eine Schulterberührung. Außerdem schläft sie schlecht. Ihr Partner erzählt ihr immer wieder, dass sie nachts schreie, weine und ganz heftig zucke, fast so wie ein Krampfanfall. Ja, das passt zu ihren Träumen. Diese sind eigentlich immer brutal. Es sind immer ähnliche Szenen. Da ist sie, ihre Schwester und ihr Vater. Im Traum spürt sie die Schläge des Vaters mit der flachen Hand, mit dem Gürtel oder ein Zerren an den Haaren. Manchmal spürt sie seine kalten Hände an ihrem Körper, seinen Atem, der nach Whisky und Zigarre riecht. Er kommt ihr viel zu nah. Sie will das nicht. Sie fühlt sich so machtlos, sie weint und schreit. Nach dem schreckhaften Aufwachen braucht sie einige Minuten, um zu realisieren, dass es ein Traum war, dass sie nicht mehr das kleine Mädchen ist und dass ihr Vater nicht hier ist. Doch das Gefühl bleibt, es war nur ein Traum. War es nur ein Traum? Beim letzten Geschäftsessen haben ihre männlichen Kollegen viel Alkohol getrunken, von Bier hin zu Whisky. Sie wurden lauter und rauchten Zigarren. Der Kerl neben ihr hatte ein ganz schweres und herbes Parfüm an sich und rutschte immer näher an sie heran. Ihr wurde übel und ihr wurde schwindelig. Dann stieg in ihr eine unfassbare Furcht auf und ihr wurde kalt. Sie fing an zu zittern und sie hatte das Gefühl, die Beherrschung zu verlieren. Sie wollte nur noch weg, spürte jedoch kaum ihre Beine. Sie entschuldigte sich auf die Toilette, hörte ihre eigene Stimme jedoch wie aus einer weiten Ferne her. Sie sieht sich selbst auf dem Boden der Toilette sitzen. Alles dreht sich. Danach nichts. Entfernt hört Clara eine sanfte Stimme. Wacht langsam auf. Ihr Körper tut weh, ihr Hals ist trocken. Sie öffnet die Augen, schaut sich langsam um. Sie versteht nicht ganz. Es ist, als würden ihr Minuten, Stunden oder vielleicht sogar Tage fehlen. Sie sieht eine gelb-weiße Bettwäsche und eine Krankenschwester neben ihrem Bett. Ist sie etwa im Krankenhaus? Aber warum? Sie schaut an sich herunter, ihre Arme sind aufgekratzt, das Blut scheint zu trocknen. Sie weiß, dass wenn sie viel Stress hat, sie sich an den Unterarmen kratzt, aber doch nicht so heftig. Außerdem versteckt sie das immer mit ihrer Bluse. Ihr wird erklärt, dass sie in der Psychiatrie sei. Sie sei auf dem Boden einer Restauranttoilette gefunden worden. Sie sei dabei kaum ansprechbar gewesen. Sie habe kaum gesprochen und nur »Nein, nein, lass das« geschrien. Sie habe eine geduckte Haltung gehabt, so als würde sie Schläge abwehren und habe sich auf dem Boden zusammengekauert. Sie habe sich permanent an den Unterarm gekratzt und ihren Kopf gegen die Toilettentür geschlagen. Einer Sanitäterin sei es letztendlich gelungen, zu ihr durchzudringen. Sie habe sie in eine Decke gepackt und ganz sanft und behutsam mit ihr gesprochen. Der Sanitäterin habe sie gesagt, sie sei Clari, 7 Jahre alt und hätte gerne einen heißen Kakao. Clara ist entsetzt. Clari war ihr Spitzname in der Kindheit, aber so nennt sie schon lange keiner mehr. Kakao hat was Tröstendes für sie, den hat sie immer nach den Übergriffen ihres Vaters getrunken. Clara atmet schwer.
Ja, danke schön für dieses anschauliche Fallbeispiel. Und in dem Fallbeispiel von Annika habt ihr ja jetzt bereits erste Eindrücke zu dem Störungsbild bekommen. Fälschlicherweise denken ganz viele, dass dieses Störungsbild, was wir in dieser Folge behandeln, dass das eine Schizophrenie wäre. Jemand mit einer, in Anführungsstrichen, gespaltenen Persönlichkeit. Aber die Schizophrenie ist etwas ganz, ganz anderes. Und falls ihr die passende Folge dazu von uns noch nicht gehört habt, könnt ihr im Anschluss gerne mal in Folge 9 reinhören. Denn da erklären wir euch ganz genau, was eine Schizophrenie eigentlich ist. Und worüber wir hier sprechen, ist die dissoziative Identitätsstörung. Und dieses Störungsbild, das wurde früher auch multiple Persönlichkeitsstörung genannt, davon ist man heute aber ganz weg. Und das ist auch nicht einfach nur eine gespaltene Persönlichkeit. Sie ist wirklich ein sehr komplexes Krankheitsbild und es steckt deutlich mehr dahinter. Die dissoziative Identitätsstörung, die wir jetzt hier in dieser Folge abgekürzt nur kurz DIS nennen, fällt unter die dissoziativen Störungen oder auch Konversionsstörung und gehört wie nicht erstmal anzunehmen zu den Persönlichkeitsstörungen und hat im ICD-10, wo sie aktuell noch unter Multiple Persönlichkeitsstörung gelistet ist, die Kodierung der F44.81. Und neben der dissoziativen Identitätsstörung gibt es beispielsweise auch noch andere dissoziative Störungen wie etwa dissoziative Krampfanfälle oder eine dissoziative Amnesie. Aber vielleicht erstmal ganz kurz zur Begriffserklärung. Und zwar, Dissoziation bedeutet im Allgemeinen Trennung oder Spaltung und bedeutet in der Psychologie die Unterbrechung der normalerweise zusammenhängenden Funktion des Bewusstseins, des Gedächtnisses, der Identität oder auch der Wahrnehmung der Umwelt. Und eine einfache Dissoziation hatte oder kennt jeder von uns. Ihr seid bestimmt schon irgendwann mal irgendwo langgelaufen oder ihr seid Auto gefahren und wart dann irgendwie voll in Gedanken verloren. Dann habt ihr wieder diesen klaren Moment und ihr könnt euch an die letzten Sekunden oder auch Minuten gar nicht erinnern. Und dann kommen auch schon mal so Gedanken wie, wie lange bin ich denn jetzt bis hierhin gelaufen oder bin ich über eine Ampel gefahren? War die Ampel überhaupt grün? Und das ist vom Prinzip her nichts anderes als eine Dissoziation. Also etwa ein Gefühl wie weggetreten zu sein und man bekommt nicht aktiv mit, was man gerade tut. Trotzdem ist man in dem Moment gerade aktiv. Und die dissoziative Identitätsstörung ist ein Störungsbild, bei der zwei oder mehrere Identitäten innerhalb einer Person auftreten können. Und dabei tritt dann jeweils nur eine Identität in den Vordergrund und übernimmt praktisch das Denken, das Fühlen und auch das Handeln des Betroffenen. Und dabei besitzt aber auch jede Identität eigene Charaktereigenschaften, eigene Verhaltensweisen und auch eigene Denkmuster. Und so kann Identität 1 beispielsweise sehr sensibel sein und viel Empathie empfinden, wohingegen Identität 2 beispielsweise recht gefühlskalt ist und auch schnell reizbar sein kann. Manchmal kann eine andere Identität auch ein anderes Geschlecht haben und sich auch in einem anderen Alter befinden, als die Person tatsächlich ist. Während dann beispielsweise Persönlichkeit 1 in den Vordergrund tritt und eine Tätigkeit wie zum Beispiel Kochen ausführt und im Anschluss daran beispielsweise Identität 2 in den Vordergrund rückt, kann sich Identität 2 nicht an das erinnern, was Identität 1 getan hat. Sie kann sich also nicht daran erinnern, etwas gekocht zu haben. Aber warum nicht, stellen wir uns natürlich die Frage. Und das will ich jetzt auch versuchen, euch zu erklären, aber dazu muss ich noch kurz ein bisschen ausholen. Denn zuerst muss man sich die Frage stellen, wieso entwickelt jemand eine dissoziative Identitätsstörung? Und eine DIS ist oftmals Folge von schweren Missbrauchserfahrungen und dient für betroffene Personen als Schutzmechanismus. Und man erklärt sich das so. Während einer Missbrauchshandlung begibt sich die betroffene Person geistig an einen sicheren Ort, wo sie das aktive Missbrauchsgeschehen halt nicht wahrnimmt. Jedoch ist der Körper physisch anwesend und somit werden Gewalterfahrungen durch einen anderen Teil des Körpers halt sehr wohl wahrgenommen. Und um ja diese Grausamkeit halt zu überleben, physisch als auch psychisch, spaltet sich die Psyche sozusagen auf. Sie teilt sich praktisch auf. Grob gesagt gibt es dann einen Teil in einem, der das Missbrauchsgeschehen dann erlebt, während ein anderer Teil dies halt nicht tut. Ja, das hört sich jetzt halt alles ein bisschen wischiwaschi an und alles so etwas philosophisch, aber so funktioniert halt unser Gehirn. Dein Körper wird halt alles dafür tun, um zu überleben. Und ja, so wie ich das jetzt erklärt habe, das ist natürlich alles wirklich sehr einfach gehalten und natürlich auch verständlich, was halt auch mein Ziel ist. Aber im Gehirn sind halt währenddessen natürlich unfassbar komplexe Vorgänge, die halt dafür verantwortlich sind, weshalb es möglich ist, Erinnerungen so derart verdrängen zu können. Und diese Funktion ist ganz, ganz wichtig für das Überleben von uns. Und dann die nächste Frage, wann tritt eine bestimmte Identität in den Vordergrund? Und das ist ganz, ganz einfach gehalten, dann, wenn sie gebraucht wird. Es ist so, eine betroffene Person hat in der Kindheit schwere Missbrauchserfahrungen machen müssen, im jetzigen Beispiel leider durch ihren eigenen Vater, was das gesamte spätere Leben beeinflusst und auch beeinträchtigen kann. Die Person, wir nennen sie jetzt mal Luise, ist wie in dem kurzen Beispiel von mir jetzt beschrieben, in der Küche am Kochen und währenddessen kommt ihr Vater in die Küche. Denn sie wohnt halt mit 17 Jahren noch zu Hause bei ihren Eltern und der Vater berührt Luise im Vorbeigehen flüchtig an der Schulter. Das ist der Zeitpunkt, wo Identität 1 in den Vordergrund rückt und Luise zieht sich in den Hintergrund zurück. Denn Luise hat damals das Missbrauchsgeschehen aktiv mitbekommen. Sie war anwesend und sie kann sich an alles erinnern und Luise erträgt nicht die Nähe ihres Vaters und erst recht nicht irgendeine Form der Berührung von ihm. Und als Schutzmechanismus tritt Identität 1 zum Vorschein. Ein Teil der Psyche, welcher damals das Missbrauchsgeschehen nicht aktiv miterlebt hat und den Kontakt zum Vater somit ertragen kann und keine negativen Assoziationen mit ihm verbindet. Identität 1 kocht währenddessen weiter, ist aber verwundert, sie kann sich nämlich nicht daran erinnern, Hunger zu haben. Und wir können theoretisch jetzt noch viel weitergehen, denn wie eben schon gesagt, kann jemand eine oder sogar mehrere Identitäten haben. Und wir führen das jetzt auch weiter. Als nächstes betritt dann die Mutter die Küche. Identität 1 und die Mutter haben jedoch auch in der Vergangenheit große Schwierigkeiten miteinander gehabt. Sie hat viel emotionale Kälte, Ablehnung und Abwertung erfahren, denn sie war halt nicht so, wie ihre Mutter sich das wünschte. Sie war rebellisch, sie ließ sich nichts sagen und gab auch immer Widerworte. Es gab immer Streit, der aber auch meistens in physischer Gewalt endete. Und Identität 1 hatte bereits mehrfach Schläge durch die Mutter erfahren müssen, mit den Händen, aber auch mit Gegenständen wie das Nudelholz oder auch dem Schuhlöffel. Und Identität 1 erträgt die Nähe der Mutter nicht, so wie Luise nicht die Anwesenheit des Vaters ertragen hatte. Und somit erscheint dann Identität 2. Diese kommt mit der Mutter zurecht, sie ist folgsam und fleißig im Haushalt, sie hatte keine schlechten Erfahrungen mit der Mutter gemacht und sie kommt gut mit ihr zurecht. Jedoch ist Identität 2 verwundert, in der Küche zu stehen. Sie weiß nicht, warum sie am Kochen ist und vor allem weiß sie auch nicht, was sie am Kochen ist. Und im Verlauf verlassen sowohl Vater als auch Mutter wieder die Küche und Luise tritt wieder in den Vordergrund. Sie ist total verwirrt, denn die Zwiebeln, die sie doch erst vor wenigen Sekunden in die Pfanne geworfen hatte, waren verbrannt. Sie wunderte sich, wie das sein konnte. So schnell konnte das doch gar nicht passieren. Sie hatte sich generell an die letzten 10 Minuten überhaupt nicht erinnern können. Also, immer wenn eine Situation aufkommt, die ja sozusagen retraumatisierend für die betroffene Person scheint, geht der Körper in einen Überlebensmodus und schickt eine andere Identität nach vorne, die mit der Situation zurechtkommt. Und weiter als Schutzmechanismus sind dann die Gedächtnislücken, die dann auftreten. Denn wenn die Person keine Erinnerung an eine Begegnung oder Interaktion mit einem möglichen Triggerfaktor hat, so ist sie auch nicht angreifbar und kann auch nicht retraumatisierend werden. Und ich hoffe, ich konnte das jetzt ja verständlich rüberbringen. Und Betroffene nehmen diese Identitätswechsel zwar wahr, jedoch eben nicht als diese, als einen Identitätswechsel, sondern sie nehmen sie einfach als unklare, für sie nicht nennbare Störung wahr, weshalb die dissoziative Identitätsstörung lange unerkannt bleibt. Und weiter zeigen auch Betroffene auch Symptome einer PTBS, also einer posttraumatischen Belastungsstörung auf, worüber wir aber bereits in der letzten Folge ausführlich gesprochen haben. Ja, das hört sich alles natürlich sehr unglaublich an und deswegen gibt es auch heute noch viele Kritiker, welche behaupten, dass TherapeutInnen ihren PatientInnen das Störungsbild nur eingeredet hätten und dass diese ihre Zustände bewusst gespielt hätten, also geschauspielert hätten. Es gibt jedoch mittlerweile Untersuchungen, die aufzeigen, dass in den verschiedenen Persönlichkeitszuständen oder in den verschiedenen Identitätszuständen andere neuronale Netzwerke aktiv sind. Ein Forscherteam des King's College in London hat in einer Studie aus 2012 die Hirnaktivität von Patienten mit der Diagnose einer DES in verschiedenen Persönlichkeits- oder Identitätszuständen gemessen. Ebenfalls wurde eine Kontrollgruppe ohne DES darum gebeten, mit ihrer Fantasie einen anderen Persönlichkeitszustand zu simulieren. Und dabei konnte man während eines Gehirnscans dann sehen, dass die Kontrollgruppe ohne einer dissoziativen Identitätsstörung andere Aktivitätsmuster im Gehirn aufwies als die Probanden mit. Sobald sie versuchten, sich in einen anderen Persönlichkeitszustand zu begeben, aktivierten sich Regionen im Gehirn, die für die Vorstellungskraft und das Hineinversetzen in Gefühle anderer zuständig sind. Und bei Personen mit einer DES wurden Regionen im Gehirn aktiviert, die für die Verarbeitung von echten Lebensereignissen zuständig sind. Und für eine Diagnosestellung einer dissoziativen Identitätsstörung nach dem ICD-10 sind folgende Punkte zu erfüllen. Da haben wir einmal erstens der teilweise oder völlige Verlust der normalen Integration des Bewusstseins, der sich auf Erinnerungen an die Vergangenheit, Identitätsbewusstseins und unmittelbare Empfindungen sowie die Kontrolle von Körperbewegungen bezieht. Und zweitens, ohne dass dieses durch eine körperliche Erkrankung zu erklären wäre oder durch einen Substanzmissbrauch. Und wir haben hier 4 Hauptkriterien. Haben wir einmal A, 2 oder mehr unterschiedliche Persönlichkeiten oder Identitäten innerhalb einer Person, von denen in einem bestimmten Zeitpunkt nur eine nachweisbar ist. Dann B, jede Identität hat ihr eigenes Gedächtnis, ihre eigenen Vorlieben und Verhaltensweisen und übernimmt zu einer bestimmten Zeit auch wiederholt die volle Kontrolle über das Verhalten der betroffenen Person. Dann C, die Unfähigkeit, wichtige persönliche Informationen zu erinnern, die für eine einfache Vergesslichkeit zu ausgeprägt sind. Und D, dass dies nicht bedingt durch eine organische psychische Störung oder auch eine psychotrope Substanz ist. Und wie eben bereits erwähnt, gehört die dissoziative Identitätsstörung nicht, wie man vielleicht vermutet, zu den Persönlichkeitsstörungen, sondern zu den dissoziativen Störungen. Aber neben der Identitätsstörung gibt es auch noch weitere Formen der dissoziativen Störung, wie beispielsweise die Depersonalisation oder die Realisationsstörung. Und dabei haben Betroffene ein anhaltendes oder immer wiederkehrendes Gefühl vom eigenen Körper oder Denken, also der Depersonalisation, und oder der eigenen Umgebung, also der Derealisation, losgelöst zu sein. Sprich, die Betroffenen haben das Gefühl, ja, neben sich zu stehen, haben das Gefühl, dass man nicht wirklich man selbst ist und man nicht wirklich Kontrolle mehr über sich hat und man gegebenenfalls sogar von außen gesteuert wird. Und dieses Störungsbild wird durch starke Belastung ausgelöst, vor allem durch emotionalen Missbrauch oder auch Vernachlässigung in der Kindheit, aber auch körperlicher Missbrauch oder das Erleben eines Missbrauchs, ohne dabei aktiv das Opfer zu sein. Dabei erfahren Betroffene das Gefühl der Entfremdung von sich selbst oder der Umgebung in regelmäßigen oder kontinuierlichen Abständen. Und Betroffene haben große Schwierigkeiten, ihre Symptome zu beschreiben und befürchten dann halt auch auf Unverständnis zu treffen und gegebenenfalls halt als, ja, in Anführungsstrichen verrückt abgestempelt zu werden. Und weiter gibt es auch noch die dissoziative Amnesie beispielsweise. Und das ist eine Gedächtnisstörung, die durch Traumata oder Stress ausgelöst wird, was zu einer Unfähigkeit führt, sich an wichtige persönliche Informationen erinnern zu können. Dabei haben Betroffene Gedächtnislücken, die sich über wenige Minuten, aber auch bis hin zu mehreren Jahren ziehen können. Und bei der dissoziativen Amnesie beinhaltet der Gedächtnisverlust Informationen darüber, wer man ist, wo man ist oder wo man war, mit wem man beispielsweise geredet hat, was man getan, gesagt, gedacht oder gefühlt hat. Und so sind oftmals verlorene Erinnerungen, Informationen über ein traumatisches Erlebnis und manchmal beeinflussen diese Informationen das Verhalten, obwohl der Betroffene das Geschehene vergessen hat. So würde sich beispielsweise jemand weigern, in einen Fahrstuhl zu steigen, weil er dort mal stecken geblieben ist, ohne sich dabei an das Ereignis zu erinnern. Also jetzt so als banales Beispiel. Es gibt aber noch weitere dissoziativen Störungen, wie zum Beispiel, ich bin mir gar nicht so sicher, wie man das ausspricht, wenn ich ehrlich bin, die dissoziative Fugue. Annika, hast du vielleicht?
Ja, wir hatten das letztens irgendwann im Studium, wo wir uns auch gefragt haben, wie wird das ausgesprochen? Du hast es richtig ausgesprochen.
Ja?
Oh, ja. Super. Hört sich komisch an, ist richtig.
Okay. Und daneben gibt es dann auch noch den dissoziativen Stupor, dissoziative Bewegungsstörungen, dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen. Dann gibt es auch noch die Trance- und Besessenheitszustände. Ja. Und zuletzt gibt es dann halt auch noch die dissoziativen Krampfanfälle.
Okay. Ja, das war sehr umfassend und aber auch wirklich sehr gut erklärt. Also ich konnte alles nachvollziehen. Vielleicht habe ich da aber auch eine kleine Verzerrung drin. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie uns gerne bei Instagram, falls da noch irgendwie Unklarheiten sind oder auch wenn ihr einfach darüber diskutieren möchtet. Ich würde jetzt noch auf die Unterschiede zum DSM-5 eingehen. Bevor ich das tue, habe ich aber noch eine kleine Anmerkung zum ICD-10. Und zwar ist in der aktuellsten und auch letzten Version des ICD-10 aus dem Jahr 2019 die dissoziative Störung als solche auch tatsächlich gelistet unter F44. Ist die Frage, also manchmal steht da dissoziative Störung oder Konversionsstörung drin. Multiple Persönlichkeit war in den ganzen Vorgängerversionen. Aber in der aktuellsten Version ist es tatsächlich die dissoziative Störung, aber nicht Identitätsstörung.
Ah, okay. Danke nochmal dafür, dass du das eingeworfen hast. falsche Informationen verbreite. Entschuldigung dafür.
Ja, es kommt immer darauf an, welche Version hat man irgendwie. Und das ist tatsächlich irgendwie schon krass, dass manche Symptome auch sich dann wirklich unterscheiden, weil über die Jahre hinweg dann manche Kriterien quasi ausgetauscht wurden, weil die sich in der Forschung einfach nicht mehr so haben halten lassen. Mhm. Genau. Ja, und im DSM-5 ist es so, dass tatsächlich das Ganze noch ein bisschen auf das veraltete Hysteriekonzept zurückgeht, weil jetzt machen wir es nämlich noch ein bisschen komplizierter. Nicht nur, dass man das quasi oft mit der Schizophrenie verwechselt oder mit der multiplen Persönlichkeit, sondern früher hat man das Ganze halt auch unter die Hysterie gepackt. Das heißt, das hat hauptsächlich Frauen betroffen, die sich wohl sehr hysterisch verhalten haben, die also sehr laut geworden sind, die weinen, Anfälle oder Krämpfe sogar hatten, die dann halt auch so wie epileptische Krampfanfälle gezeigt haben. Und im DSM-5 hat man dieses ganze Hysteriekonzept, was sich auf verschiedenen Ebenen dann gezeigt hat, nochmal in 4 einzelne Störungskategorien aufgeteilt. was dann letztendlich zusammengefasst die dissoziative Identitätsstörung im Sinne des ICD-10 ist. Das sind halt zum einen Somatisierungsstörungen, also Betroffene dieses Störungsbildes haben halt häufig auch viele körperliche Symptome, wo man dann auch vermutet, dass halt eben eine körperliche Ursache auch dahinter steht oder auch eine neurologische, aber die ganzen Tests ergeben halt, dass das eben nicht der Fall ist. Und das wird dann eben im DSM-5 unter die Somatisierungsstörungen gepackt. Dann gibt es noch die Konversionsstörungen. Das ist auch nochmal so ein Teil quasi, der sich in körperlichen Symptomen widerspiegelt, was allerdings auf die Psychoanalyse zurückgeht. Und zwar geht man da eben davon aus, dass generell psychische Symptome ausgebildet werden aufgrund eines emotionalen Konflikts, die eine Person hat. Das sind zwei Gegenpositionen eigentlich und die lassen sich nicht vereinbaren. Und damit der Mensch quasi überleben kann, wird dann eben ein Symptom sozusagen als Kompromiss zwischen diesen beiden emotionalen Gegenpositionen ausgebildet. Das Ganze findet sich in der Konversionsstörung wieder. Dann gehört zu dem Konzept noch die histrionische Persönlichkeitsstörung. Da werden wir in einer der nächsten Folgen nochmal genauer drauf eingehen. Das ist dann wirklich eine Persönlichkeitsstörung, die ja ein bisschen darauf ausgelegt ist, quasi sich in den Vordergrund zu stellen, alles sehr stark zu dramatisieren. Und es sind aber auch Personen, die sich sehr gut irgendwie anpassen können, wenn sie dadurch vielleicht etwas bekommen, was sie auch beabsichtigen. Und dann ist die vierte Kategorie dann eben die dissoziativen Störungen. Das heißt, alles, was eben abgespaltet ist, was mit Erinnerungslücken zusammenhängt, genau, und auch mit Kontrollverlust. Genau, und im DSM-5 hat man dann eben diese einzelnen vier Störungskategorien, die dann insgesamt in ihrer Ausprägung bewertet werden und dann das Komplettbild der dissoziativen Identitätsstörung bilden. Genau, mehr Unterschiede gibt's nicht, wobei ich schon finde, das ist eigentlich das Störungsbild meines Empfindens nach, was schon echt sehr starke Unterschiede zum ICD-10 aufweist. Dann haben wir ja immer noch so die Epidemiologie, also die epidemiologischen Fakten, wie wir es nennen. Und ja, Lucy hatte ja auch eben schon angesprochen, dass die DIS eine sehr schwierige Störung ist, wenn man sich mit der Diagnose beschäftigt. Und dahingehend ist es auch gar nicht so einfach, halt Zahlen und Fakten zu diesem Störungsbild zu generieren. Und ja, zuverlässige Prävalenzraten gibt es in dem Sinne nicht, aber es gibt halt Tendenzen, die sich irgendwie wissenschaftlich auch ermitteln lassen. Und was man da auch noch vorher sagen muss, ist, dass eben zunächst erstmal andere neurologische und körperliche Störungen meist diagnostiziert werden oder auch andere psychiatrische Störungen und erst irgendwie im Laufe der Zeit sich ein Gesamtbild dann entwickelt, was dann eben auf die DIS hinweist. Und im Durchschnitt erhalten erkrankte Personen erst nach 7 Jahren die erste psychiatrische Intervention, die tatsächlich zu dem Störungsbild passt. Und insgesamt weisen Studien darauf hin, dass mehr Frauen erkranken mit einem Geschlechterverhältnis von 1:3 tatsächlich. Die Prävalenzrate liegt insgesamt wohl zwischen 1,4 bis 4,6%. Ist natürlich ein sehr, sehr weiter Rahmen, der hier eröffnet wird. Und im neurologisch-stationären Bereich weisen insgesamt 8-9% aller Patienten dissoziative Symptome auf. Hingegen im psychiatrisch-stationären Bereich sind es nur 6-8%. Was ich tatsächlich schon ziemlich eindrücklich finde, was halt einfach darauf hinweist, dass ja die Diagnose häufig nicht oder wirklich sehr verspätet gestellt wird und dass diese Patienten sich halt eher im neurologischen stationären Bereich befinden als im psychiatrischen, finde ich, ist auch etwas, was sich definitiv in den nächsten Jahren irgendwie ändern müsste, weil das ja auch bedeutet, dass die Leute halt einfach falsch behandelt werden. Der Krankheitsbeginn wird um das 30. Lebensjahr geschätzt und häufig erkranken die Personen zwischen dem 17. und 32. Lebensjahr. Es gibt natürlich auch einige Komorbiditäten. Das ist besonders häufig mit 30% sind das verschiedene Persönlichkeitsstörungen, vor allem aber die Borderline-Persönlichkeitsstörung, worüber wir auch schon eine Folge gemacht haben, wo ihr gerne noch mal reinhören könnt. Dann gibt es mit 12-25% sind Angststörungen, Komorbiditäten. Und mit circa 15% sind es dann eben noch somatoforme Störungen, also nochmal somatoforme Störungen, die nicht direkt auf die Dissoziation zurückgeführt werden können. Des Weiteren weisen dann einige Patientinnen auch noch Abhängigkeitssyndrome auf, vor allem von Benzodiazepinen. Erstens, weil die häufig sehr schnell verschrieben werden, zum Beispiel bei Schlafstörungen, bei Angstzuständen. Und ja, weil das dann natürlich ein Mittel ist, was erstmal die Symptome und den Leidensdruck deckeln, werden die Leute halt dann über die Zeit abhängig davon, weil sie glauben, dass sie dann ohne diese Medikation halt nicht mehr überleben können, sozusagen. Was allerdings auch sich wissenschaftlich hat herleiten lassen, ist, dass die Einnahme von Benzodiazepinen tatsächlich die dissoziative Symptomatik verstärkt. Und nicht nur die dissoziative Symptomatik wird verstärkt, sondern natürlich kommt dann noch die Abhängigkeitserkrankung und auch Entzugssyndrome dazu. Das heißt, Benzodiazepine zu geben, gerade bei diesem Störungsbild, sind total kontraproduktiv auf jeder Ebene.
Und weiter stellen wir uns natürlich auch wie immer die Frage, wie man denn so eine dissoziative Identitätsstörung diagnostiziert. Und neben den ICD-10-Kriterien ist wie bei jeder Diagnostik die Differentialdiagnostik das Schlüsselwort. Aber darüber hinaus ist das Erfassen eben dieser dissoziativen Phänomene recht schwer. Und deswegen benötigt man auch eine ganz genaue Exploration der betroffenen Funktionsbereiche hinsichtlich auf die Häufigkeit, Dauer und auch Intensität. Und dazu benutzt man verschiedene Instrumente. Dazu wurden auch in den letzten Jahren viele entwickelt. Und diese Instrumente sind beispielsweise strukturierte Interviews, wie zum Beispiel das SCID-D. Das steht für strukturiertes klinisches Interview für dissoziative Störungen. Und dies wird unter anderem zur Erfassung des Auftretens und des Schweregrads der dissoziativen Hauptsymptome wie Amnesie, Depersonalisation, Derealisation, Identitätsunsicherheit und Identitätswechsel benutzt. Und die Fragen, die auf einem Fragebogen gelistet sind, sind eng an die Diagnosekriterien des DSM-5 orientiert, sodass direkt beurteilt werden kann, ob eine und welche dissoziative Störung vorliegt. Und neben diesem Interview gibt es aber auch noch das DDIS, was für Dissociative Disorders Interview Scale, ich kann das nicht aussprechen, steht. Das tut mir jetzt an alle leid, die jetzt hier Ohrenschmerzen bekommen. Müsst ihr jetzt mit leben. Es tut mir leid.
Ich glaube, das hat sich trotzdem gut angehört.
Ja, okay. Also das DDIS. Und das ist auch ein Fragebogen. Und weiter gibt es auch noch beispielsweise das HDI. Und das steht für Heidelberger Dissoziationsinventar. Und das ist an das ICD-10 beispielsweise angelegt. Und neben diesen strukturierten Interviews gibt es auch noch so Selbstbeurteilungsverfahren. Ja, ein paar Beispiele wäre jetzt einmal das DES, was für Dissociative Experience Scale steht, oder das FDS, das ganz einfach Fragebogen zu dissoziativen Symptomen bedeutet. Aber auch Questionnaire und Experiences in Dissociation, also ganz viele. Und bei diesen Fragebögen werden dann beispielsweise Fragen gestellt wie: In den letzten 7 Tagen konnte ich meinen Körper oder Teile davon nicht spüren, oder in den letzten 7 Tagen erinnerte ich mich so lebhaft an ein Ereignis, als ob ich es gerade noch einmal erleben würde. Und dabei müssen dann die Betroffenen dann eine Antwortmöglichkeit von 0-100% angeben, wobei die möglichen Antworten immer in 10%-Schritten angegeben sind, also entweder 0, 10, 20% und so weiter. Und daneben gibt es noch ein weiteres Instrument, wie beispielsweise die Checkliste, wie zum Beispiel das AMDP-Modul zu Dissoziation und Konversion, was ein zeitökonomisches Instrument ist, bedeutet, es ist ein zeitsparendes Instrument zur Erfassung qualitativer und quantitativer dissoziativer Merkmale. Und AMDP steht hierbei für Arbeitsgemeinschaft, für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie. Und das ist ein System zur standardisierten Erfassung und Dokumentation eines psychopathologischen Befundes. Und ja, wie eben gerade schon kurz angeschnitten, ist die Differentialdiagnostik ein Schlüsselwort. In der somatischen Ebene müssen deswegen erstmal neurologische Erkrankungen ausgeschlossen werden. Beispielsweise sind das Epilepsien. Und auf der psychiatrischen Ebene sollte geklärt werden, dass eine Schizophrenie, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, generell Psychosen, die narzisstische Persönlichkeitsstörung und auch die bipolare Störung ausgeschlossen werden können. Und wie auch in jeder Folge, stellen wir uns auch in dieser Folge die Frage, wie entsteht denn so eine Störung? Wie kommt das? Warum passiert das? Und da gibt es auch wie immer eine Vielzahl an unterschiedlichen Erklärungsansätzen, die von genetischen über biologische, neurobiologische, lerntheoretische und psychosoziale Erklärungsmodelle reichen. Und die Entstehung einer DES kann beispielsweise anhand des Vulnerabilitätsstressmodells erklärt werden. Und das ist ein Modell, das annimmt, dass die Kombination aus der Vulnerabilität, also der Anfälligkeit eines Menschen, an einer bestimmten Krankheit zu erkranken, und Stressereignissen, also hier in dem Fall ein traumatisches Ereignis, die Bedingung für die Entstehung einer psychischen Störung darstellt. Und bei diesem Modell wird die individuelle Verletzlichkeit eines Menschen mit einem Fass beschrieben, was unterschiedlich schnell zum Übergelaufen gebracht werden kann. Also das Wasser, womit das Fass befüllt wird, soll dabei halt beruflichen und privaten Stress sowie soziale Belastungen darstellen. Und jeder Mensch hat sein eigenes Fass, wo unterschiedlich viel Wasser reinpasst. Bedeutet, jeder Mensch ist unterschiedlich stark belastbar. Beispiel. Person A hat ein Fass mit einem Fassungsvermögen von 10 Litern Wasser und Person B ein Füllvermögen von 5. Wenn in beide Fässer 8 Liter Wasser reingefüllt wird, wobei das Wasser dann halt hier für Stressoren steht, hat Person A noch kein volles Fass und kann das Wasser problemlos tragen. Jedoch läuft bei Person B das Wasser über. Und wenn das Wasser überläuft, kommt es zu oder kann es zu psychischen Erkrankungen kommen, und es bedeutet, dass Person B eine erhöhte Vulnerabilität hat. Und so beschreibt das Vulnerabilitätsstressmodell die individuellen Grenzen einer Person. Kommen weitere Faktoren hinzu, wie beispielsweise eine genetische Disposition, kann das Zusammentreffen halt verschiedener Faktoren auch dann halt zum Auftreten einer psychischen Störung, ja, das kann es halt begünstigen. Und die DIS schlägt ihre Wurzeln meist bereits in der Kindheit eines Betroffenen. Oftmals ist halt ein ganz schwerwiegendes Trauma der Auslöser für die Entstehung dieser Störung. Und 90% der Betroffenen hatten ein traumatisches Erlebnis gehabt. Und man nimmt an, dass die erlebten traumatischen Ereignisse zu einer starken Stressreaktion führen und es dabei zu einem Überforderungserleben der Psyche kommt. Und dabei wird dann halt vermehrt das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet, was die Funktion des Hippocampus beeinträchtigen kann. Und der Hippocampus ist für das Abspeichern und Abrufen von Erinnerungen zuständig. Und diese Funktionsstörung kann dann dazu führen, dass bestimmte Informationen nicht im Langzeitgedächtnis gespeichert werden oder sie erstmal vorübergehend nicht zugänglich sind, was halt dann die Amnesien erklären würde. Und die Amygdala hingegen ist während eines Traumas stark aktiviert. Und die Amygdala spielt eine wichtige Rolle bei emotionalen Reaktionen. Dadurch können bestimmte Triggerfaktoren eine Retraumatisierung auslösen, was dann dazu führt, dass sich Betroffene wieder ähnlich wie in der traumatischen Situation fühlen. Beispielsweise ein Gefühl wie betäubt zu sein oder dass die Sinneswahrnehmung oder die Bewegungsfähigkeit beeinträchtigt ist. Und da viele Betroffene in der Kindheit ein Trauma erlebt haben, geht man also davon aus, dass das erhebliche Folgen bei der weiteren Entwicklung des Gehirns hat. Und man geht auch davon aus, dass dies, wie ich ganz am Anfang bereits gesagt hatte, ein Schutzmechanismus des Körpers ist.
Ja, Lucy, hast du denn bei dir auf Station schon Personen erlebt mit einer dissoziativen Identitätsstörung?
Nein, ich habe noch nie eine Person mit dem Störungsbild kennengelernt. Noch nie.
Noch nie? Mm-mm. Okay. Nee. Ich hätte jetzt gedacht, ähnlich wie halt bei der PTBS, die wir letztes Mal hatten, dass sich die Patienten quasi auch bei euch auf der Suchtstation finden lassen, weil sie ja häufig auch abhängig sind. Allerdings, vielleicht sind sie dann nicht bei euch, weil die Abhängigkeit quasi funktional ist irgendwie in dem Sinne.
Ja, also ich könnte mir eventuell vorstellen, dass ich schon mal jemanden kennengelernt habe, der da tatsächlich drunter leidet, das aber nie festdiagnostiziert worden ist, dass das noch nicht ja ermittelt worden ist, sage ich jetzt mal. Mir ist aber auch von der Person her noch nie jemand aufgefallen, wo ich sagen würde, da hätte ich ganz klar so Identitätswechsel beobachtet oder da konnte man ganz klar sagen, die Person verhält sich in gewissen Situationen ganz anders, als wie man sie normalerweise kennt. Also die Erfahrung habe ich tatsächlich noch nie gemacht.
Ja. Okay. Ja, also ich habe zwei Patientinnen kennengelernt, die dieses Störungsbild haben. Einmal bei uns im psychiatrischen Krankenhaus auf Station, auch sehr lange. Es war auch eine meiner Examenspatientinnen. Und dann arbeite ich ja noch in einem psychiatrischen Wohnheim, so zur Nachtbereitschaft. Und da habe ich auch eine Patientin kennengelernt, die halt vor allem eben nachts in den Morgenstunden eigentlich Begleitung bei den Dissoziationen brauchte. Und beide Patientinnen finde ich tatsächlich total bewundernswert. Das hört sich irgendwie so komisch an, weil denen ist ja einfach was unheimlich Schlimmes passiert. Aber ich finde es einfach so unfassbar, was unsere Psyche und auch unser Körper leistet, damit wir irgendwie am Leben bleiben. Und das macht es auch viel emotionaler für mich zumindest, als mit anderen Patienten zu arbeiten, weil du denen einfach in den Dissoziationen ansiehst, was die halt einfach gerade erleben. Und es sind halt beides Patientinnen gewesen, die auch Missbrauchserfahrungen durch den leiblichen Vater tatsächlich erfahren haben, über mehrere Jahre hinweg. Und bei der einen Patientin, als ich sie das erste Mal in der Dissoziation gesehen habe, das war halt im psychiatrischen Krankenhaus, da war ich noch in der Ausbildung. Und da war halt nur ein Kollege im Dienst und es hieß halt schon so, ja, wenn sie dissoziiert, dann soll halt wenn möglich kein Mann reingehen, weil das halt die Dissoziation verstärkt und retraumatisierend wirken kann. Und dann war ich halt eben die einzige Frau im Dienst und er hat mich gefragt, ob ich quasi mit ihm reingehe, weil ich war ja noch Schülerin. Ich habe das noch nie gesehen, ich hatte damit noch nie was zu tun. Und dann war ich quasi stiller Beobachter, aber irgendwie hat sich die Dynamik entwickelt, dass ich für sie dann auch so ein Fixierungspunkt war. Und ab diesem Moment bin ich dann auch immer zu ihr reingegangen, wenn sie halt die Dissoziation hatte. Und vielleicht erstmal ein bisschen mehr Kontext zu schaffen. Es war eben eine Patientin, die sexuellen Missbrauch über, ich weiß nicht genau, wie viele Jahre es waren. Ich glaube, es waren irgendwie 7 Jahre durch ihren Vater erlebt, irgendwie ab dem 5. Lebensjahr, glaube ich, bis sie dann tatsächlich pubertär geworden ist, also körperliche Veränderung, das mit sich geführt hat, sodass das für den Vater quasi nicht mehr attraktiv war, sich sexuell an seiner Tochter zu vergehen. Und das heißt, im Kindesalter hat sie das eben erfahren. Und wenn sie dann eben so eine Dissoziation hatte, ist das, glaube ich, kann man vergleichen wie bei einer Epilepsie, dass man halt so eine Art Aura hat. Also sie hat zumindest gemerkt, wenn es irgendwie da rein übergeht, aber auch nicht immer, und hat dann halt den Schwesternknopf, also die Schwesternklingel gedrückt und dann bin ich halt rein und dann hat man halt gesehen, also es war eine ungefähr 40-jährige Frau, die war sehr, sehr dünn, weil die halt auch kaum was essen konnte, auch mit Schuld- und Schamgefühlen zusammenhängt. Und die war auch sehr groß, die Frau, und ich bin sehr klein. Und man hat diese 40-jährige große Frau dann halt in ihrem Bett vorgefunden, wie die total zusammengekauert da gelegen hat. Die hat sich, das habe ich in meinem Fallbeispiel auch mit reingebracht, die hat sich halt immer so die Unterarme aufgekratzt, also wirklich blutig gekratzt, auch teilweise ziemlich, ziemlich tief, weil das für sie so eine Art war, in der Realität zu bleiben. Weil wenn jemand dissoziiert, dann können eben starke Reize, egal ob das jetzt Kälte, Wärme, Ammoniakgeruch oder halt irgendwie so ein Kratzen oder so, was natürlich sehr selbstverletzend ist, helfen, in der Realität zu bleiben. Und das war ihr Versuch. Aber wenn du dann in der Dissoziation bist, hat sie gar nicht mehr gemerkt, wie sie sich quasi damit selber verletzt hat. Und sie hat dann da halt immer so gekauert. Die hat mit einer ganz anderen Stimme gesprochen. Also es war eine sehr viel hellere Stimme. Die Sprache war viel, viel einfacher. Da kam es bei ihr noch hinzu, dass sie halt nicht Deutsch gesprochen hat, aber es war halt Englisch. Und man hat aber trotzdem gemerkt, dass das so eine kindliche Sprache halt einfach war. Die hat unfassbar, ja, also so große Augen halt bekommen, total ängstliche. Und irgendwie hat's bei uns beiden dann funktioniert, wenn ich sie begleitet habe, dass sie mir irgendwie immer in die Augen geguckt hat. Also ich habe ihr immer gesagt, hören Sie auf meine Stimme, oder ich habe sie dann halt geduzt, weil man so besser an sie quasi herankam. Sie war ja in dem Moment quasi das kleine Mädchen, was halt sexuell missbraucht wurde von ihrem Vater. Man hat das auch an ihren Körperbewegungen gesehen. Also es waren Körperbewegungen, die halt sexuellen Bewegungen gegen den Willen halt nahe kommen, also wie man sich das quasi vorstellt. Und dann bin ich halt immer ganz leise in den Raum halt reingekommen und ich habe halt erstmal gesagt, wer ich bin. Ich habe ihr gesagt, sie soll auf meine Stimme hören, sich auf meine Stimme konzentrieren, und wenn sie dann quasi meine Stimme wahrgenommen hat, dann hat sie auch immer den Kopf zu mir gedreht und dann hat sie sich irgendwie auf meine Augen fokussiert, und sie hat mir auch immer danach gesagt, dass irgendwie meine Augen quasi magisch wären, weil sie meinte, sie konnte sich so an meinen Augen quasi festhalten, und wenn sie da in ihrem Tunnel und quasi eigentlich in dem Erleben des kleinen Mädchens war, hat sie so von Weitem meine Augen gesehen und konnte sich darauf fokussieren. Und wenn ich ihr dann gesagt habe, konzentrieren Sie sich auf meine Stimme, konzentrieren sich auf meine Augen, gucken sie in meine Augen, dann konnte sie das eben machen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, spüren sie quasi das Bett unter sich. Dann irgendwann ging es halt auch, dass ich sie berühren konnte. Also es war dann halt nur mit der Hand, und das habe ich dann auch immer angekündigt, quasi was ich mache. Und dann konnte man quasi von jeder Wahrnehmung immer weitergehen und sich dann darauf fokussieren. Und darüber konnte man sie dann ganz gut in die Realität halt wieder zurückholen. Wenn das mal nicht so gut funktioniert hat, hat das bei ihr mit einem Kühlpack zum Beispiel funktioniert, weil das eben ein starker Reiz ist, dieser Kältereiz, und den habe ich ihr dann auch erst auf die Hand gelegt und manchmal in den Nacken, und sie wusste das schon. Also es waren so für sie quasi Sicherheitspunkte, wenn das und das passiert, dann komme ich weiter in die Realität rein. Und dann war es auch manchmal so, dass es dann wie so Klick quasi gemacht hat. Das hat man dann auch gesehen, dass so ihr Blick irgendwie so ganz schnell und huschend war. Und dann habe ich gesehen, wenn sie mir dann in die Augen geguckt hat, dass sie jetzt halt wieder diese 40-jährige Frau ist und nicht mehr dieses kleine Mädchen. Und das hört sich irgendwie alles so mystisch an, wenn ich das erzähle. Und es ist auch super, super schwer zu erklären. Aber ja, so ist das Ganze halt abgelaufen. Und das war so vom Zeitrahmen ungefähr. Manchmal kann das nur in Anführungsstrichen 20 Minuten gedauert haben. Manchmal kann so eine Dissoziation, oder bei ihr zumindest, und dass ich die dann begleitet habe, halt auch tatsächlich 2 oder 2,5 Stunden gedauert haben, weil sie dann auch immer wieder quasi in die Dissoziation zurückgefallen ist, wenn irgendwas quasi nicht stark genug war, um sie in der Realität zu halten, beziehungsweise dieses traumatische Erlebnis einfach in dem Moment stärker war. Und danach ging es halt dann darum, zum Beispiel ihre Wunden, eben die Unterarme, die sie sich aufgekratzt hat, zu säubern, zu verarzten, Verband drum zu machen. Verband war dann fraglich, konnte man ihr den drum machen oder nicht, aus Suizidgefahr, weil so ein Verbandsmaterial, das reißt ja auch nicht so einfach, und damit könnte man sich strangulieren. Genau, und danach hat sie dann meistens halt auch Bedarfsarznei eingenommen. Das waren dann halt Sedativa, um ja einfach runterzukommen. Weil, was man nicht vergessen darf bei sowas, in diesen Momenten der Dissoziation erleben die Personen das Trauma einfach nochmal wieder. Und das hat man bei ihr halt wirklich an den Bewegungen gesehen, die halt wirklich an einen sexuellen Akt erinnert haben. Sie hat dabei geschrien, sie hat dabei geweint, die hat um Hilfe gerufen, und dann halt eben die Verletzungen, die sie sich selbst dann zugefügt hat, um irgendwie überleben zu können. Genau. Und sie war halt von der Stimme her anders, eben wie ein kleines Mädchen, von der Stimmlage, von der Tonart und auch von der Sprache her. Es war bei ihr jetzt aber nicht so, wie man das irgendwie vielleicht in Filmen sieht, dass dann jemand so komplett eine andere Person ist, sondern es war die gleiche Person, aber halt mit 7 anstatt mit 40 Jahren.
Boah, krass. Boah, das hört sich richtig, richtig schlimm an. Das ist, boah. Das möchte man sich eigentlich noch nicht mal vorstellen. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Also, wie gesagt, ich habe halt noch nie jemanden kennengelernt. Ich habe halt nur natürlich schon Leute kennengelernt, die eine Dissoziation hatten. Aber da war dann kein Identitätswechsel zu beobachten. Und was ist auch ganz, ganz wichtig ist, was du gerade angeschnitten hast, dass das nicht wie in einem Film ist, wie zum Beispiel in dem Film Split, der total scheiße ist, wie ich finde. Ich fand den Film richtig kacke. Da ist einmal die Brigitte, die dann ganz immer mit dir redet. Und dann kommt so ein Switch, so richtig so, zack. Mhm. Und dann ist da die kleine Clara. Ja. Hallo. So ist das nicht. Ne? Mhm. Also das ist auch so ein bisschen Stigmatisierung und so solltet ihr das auch euch auch nicht vorstellen, dass das so abläuft. Das ist natürlich alles es ist alles sehr diskreter. Es ist halt nicht so direkt offensichtlich, dass das so passiert, aber es passiert.
Ja. Vor allem, es muss halt auch nicht immer es muss nicht immer so dieses Vollbild sein, was wir jetzt zum Beispiel überwiegend in dieser Folge beschrieben haben, sondern, wie Lucia auch gesagt hat, jeder von uns dissoziiert halt mal, aber nicht jeder von uns hat eine dissoziative Identitätsstörung. Und eine Dissoziation kann halt zum Beispiel auch einfach sein, dass man irgendwo sitzt oder sich mit jemandem unterhält und wirklich wie total abwesend wirkt und dann ist man quasi in seiner eigenen Welt irgendwie gefangen. Bei Leuten, die halt wirklich auch ein Trauma erlebt haben, kann das dann halt sein, dass sich die Reize aus der Realität und die Gespräche, in denen man sich befindet, vielleicht wenn Musik auf einer Party läuft oder so, dass das quasi immer, immer leiser wird und quasi in den Hintergrund gerät und man sich immer mehr in seinen Gedanken und in seiner Wahrnehmung irgendwie verliert, sage ich mal. Und das kann halt auch schon eine Dissoziation sein. Es muss jetzt halt nicht direkt immer sein, dass man komplett in diesem Geschehen gefangen ist. Es können halt auch so kleine Nuancen irgendwie sein. Das ist halt, also ich finde es tatsächlich super schwierig zu beschreiben, weil das auch etwas ist, was man ja nicht, wie Lucy gerade eben auch gesagt hat, direkt erkennen kann oder nicht direkt sehen kann. Und die Leute wissen das ja oder die Betroffenen wissen ja häufig selbst auch gar nicht, dass das gerade passiert, beziehungsweise in welchem Ausmaß das gerade passiert.
Ja, die können sich halt überhaupt nicht erklären, was mit ihnen gerade passiert. Und dann, also wenn man selber nicht weiß, was mit einem passiert, dann ist das natürlich noch viel schwieriger, sich jemand anderem mitzuteilen und zu erklären, was man vielleicht gerade erlebt hat. Und das ist dann auch unfassbar schwierig, halt so eine Störung zu diagnostizieren, bis man halt irgendwann mal dahinter gestiegen ist, was vielleicht mit der Person los ist. Da kann sich die Person schon in Therapie beispielsweise befinden, aber das kann mehrere Jahre dauern, bis man ja praktisch den Kern gefunden hat und bis man praktisch so zur, Schlussdiagnose kommen kann, weil es halt so tückisch ist und schleichend und halt nicht so ganz klar, sowohl für die Person selbst als auch für Außenstehende halt nicht greifbar. Und das Störungsbild, das hört sich ja total unglaublich an, dass es da halt auch Kritiker gibt, kann ich schon in gewisser Weise nachvollziehen, weil sich das halt alles so nach Hollywood anhört, gespaltener Persönlichkeit und auch hier Dr. Jekyll und Mr. Hyde und immer den Guten und den Bösen oder Fight Club oder irgendwie so. Aber das ist halt, wie gesagt, Stigmatisierung und die Realität sieht halt natürlich sehr anders aus.
Genau. Ja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, weil ich das bei mir in der Ausbildung super oft mitbekommen habe und auch jetzt noch auf Stationen. Ich hatte ja eben gesagt, dass es halt hilfreich sein kann, wenn man starke Reize benutzt, um denjenigen quasi aus seinem traumatischen Erlebnis in die Realität zu holen. Und tatsächlich benutzt man häufig in der Psychiatrie Ammoniak. Wobei wir jetzt im Studium gelernt haben und ein Kollege von mir, der eine Weiterbildung zur Trauma-Fachpflege oder sowas gemacht hat, hat das auch gelernt in seiner Fortbildung, dass man Ammoniak nicht benutzen soll, weil bei vielen traumatischen Erlebnissen oder der Mehrzahl der traumatischen Erlebnissen halt Urin tatsächlich auch eine tragende Rolle spielt und durch das Ammoniak, was halt eben in Urin enthalten ist, beziehungsweise nach sehr stark konzentriertem Urin riecht, dieses Trauma dann halt wieder reaktivieren kann. Also dass durch das Ammoniak, was ja eigentlich helfen soll, eine Retraumatisierung stattfindet. Und jetzt kann man sich fragen, so, hä, warum ist denn Urin irgendwie so häufig? Ja, entweder ist das halt wirklich mit Vernachlässigung, Einsperren, Folter, was weiß ich nicht, im Zusammenhang, aber auch viele Personen, wenn sie eben ein sehr, sehr stark traumatisches Erlebnis erleiden, wie sagt man das, also pinkeln sich quasi ein, also lassen dann Wasser, eben auch als, ja, das ist eine Angstreaktion des Körpers und dieses, ja, dieser Mechanismus wird dann halt durch das Ammoniak einfach wieder hervorgerufen und damit verstärkt ist das Trauma, deswegen soll man das lassen.
Oh, das finde ich, also, sowas finde ich ja total interessant, das ist, also das ist ein total logischer Gedankenstrang. Aber auf den bin ich im Leben noch nie gekommen, dass ich das, dass ich da sozusagen eins und eins irgendwie zusammenfüge. Also, weil wir haben auch immer Ammoniak auf Station und wir vergeben das auch manchmal so als Skill tatsächlich. Mhm. Also ein Skill ist halt zum Beispiel eine, ja, eine Fähigkeit, um beispielsweise Belastung oder Druck abzubauen, ohne dabei, dass die Person sich halt selber verletzen kann. So ein Skill kann dann zum Beispiel scharfe Süßigkeiten sein, das kann so ein Igelball sein, das kann Gummiflitschen sein oder aber auch Ammoniak, weil das halt so ein unfassbar, das, also wenn man einmal so eine Ammoniak-Ampulle unter seine Nase gehalten bekommt, hat man den Geruch die nächsten Stunden noch in der Nase. Also es ist wirklich, dir steigen sofort die Tränen in die Augen, ganz furchtbar. Weswegen man das aber, weil es gerade halt so, weil so ein unfassbar intensiver Geruch ist, hat man es halt als, oder benutzt man noch halt als ja Reiz, um Leute aus so einer Dissoziation zu holen. Aber jetzt, wo ich das jetzt hier gehört und gelernt habe, werde ich das, also falls ich jetzt nochmal jemanden aus einer Dissoziation holen muss, werde ich das anders machen. Ich werde dann ein Ammoniak benutzen.
Ja, man muss auch halt bei solchen Patienten halt immer auch gucken, so was hilft jetzt gerade, weil zum Beispiel bei der Patientin, was ich gerade erzählt hatte, hat halt einfach Kälte geholfen. Also wir haben dann immer ein Kühlpack geholt, was halt auch wirklich tiefgefroren war und ihr das dann halt eben auf die Haut gelegt. Und man muss sagen, so auch das kann ja zum Beispiel so Kälteverbrennungen oder sowas hervorrufen. Aber es ist immer noch weniger schädlich und das ist ja auch der ja, Grundgedanke bei einem Skill, dass der quasi einen Reiz auslöst, der potenziell auch gefährlich sein kann, aber halt eben langfristig nicht, um eben das Gefährliche zu ersetzen. Und das hat dann halt eben bei ihr geholfen. Es gibt aber genauso gut auch Patienten, die halt dann vielleicht Kälte überhaupt gar nicht tolerieren können oder halt auch gar keine Berührung. Das ging ja bei ihr, weil wir irgendwie diese Verbindung auch über die Augen und über die Stimme hatten, dass man das dann nach und nach konnte. Aber bei manchen könnte das zum Beispiel auch Wärme sein oder das ja, können verschiedene Reize sein. Das muss man irgendwie ausprobieren beziehungsweise absprechen mit den Patienten, was sie dann gegebenenfalls tolerieren können. Und auch wichtig hier ist nochmal, dass man alles, was man tut, generell im Kontakt mit den Betroffenen, als vor allem auch während der Dissoziation, dass man genau transparent macht, was man gerade macht, weil die Personen haben halt einen totalen Kontrollverlust erlebt, die haben sich ohnmächtig, machtlos gefühlt, als Objekt ausgenutzt und so. Und dann ist es halt wichtig, dass man denen genau sagt, was passiert hier gerade eigentlich, was kommt auf mich zu und dass man ankündigt halt, was man tut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einmal zur Therapie über. Sei denn, Lucy, du hast noch irgendwas?
Nee, ich habe nichts mehr zu ergänzen.
Okay. Ja, also die Therapie von dissoziativen Identitätsstörungen ist nicht so einfach. Auch empirische Therapiestudien in Bezug auf Psychotherapie und Pharmakotherapie sind bisher kaum vorhanden, beziehungsweise wenn sie vorhanden sind, dann liegen halt keine signifikanten Ergebnisse vor. Das bedeutet, es gibt keine Ergebnisse, die man auf irgendeine Intervention oder Behandlung direkt zurückführen kann, eben weil dieses Störungsbild auch so viele unterschiedliche Symptome und Faktoren halt integriert. Und daher können wir hier an dieser Stelle tatsächlich auch kein spezifisches bewährtes Verfahren vorstellen. Was allerdings gesichert ist, dass bei Betroffenen vor allem Psychoedukation eine tragende Rolle spielt. Das haben wir jetzt schon mehrfach erklärt. Es geht halt eben darum zu verstehen, warum ich in bestimmten Situationen und bei bestimmten Reizen dissoziiere und dass die betroffenen Personen eben Auslöser erkennen können und dann auch im Vorhinein vielleicht schon ja, irgendwelche Vorkehrungen treffen können, um sich sozusagen in Sicherheit zu bringen. Und zu frühe oder intensive Konfrontation während einer Psychotherapie sollte nicht stattfinden, denn dann kann es eben passieren, dass der oder die Betroffene sich verschließt und die Therapiemotivation sinkt und Dissoziation auch noch verstärkt auftreten. Lucy hatte in der letzten Folge die EMDR-Methode vorgestellt, welche eben zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen eingesetzt wird, die auch hier bei der DIS zum Einsatz kommen kann. Denn hier geht es vor allem darum, dass traumatische Erlebnisse unter Anleitung von einem psychologischen Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin mit Hilfe von Augenbewegungen wiedererinnert werden und so verarbeitet und integriert werden. Was auch helfen kann, sind imaginative Überschreibungen oder generell imaginative Übungen. Das heißt, dass eine Situation, die eben mit diesem traumatischen Erlebnis zusammenhängt, sich im Geiste sozusagen vorgestellt wird und dass der Therapeut in diese Situation irgendwie mit einbezogen werden soll. Also der Patient soll bei der Wiedererinnerung des Erlebnisses genau beschreiben, was jetzt gerade passiert, wie fühlt er sich, was nimmt man körperlich wahr, wie sieht der Raum aus, in dem man ist. Also quasi das Trauma mit allem beschreiben, was es gibt. Und der Therapeut kann dann eben spezifische Fragen stellen, der kann aber auch von dem Patienten oder der Patientin in das Trauma mit reingeholt werden als so eine Art Hilfsperson. Und dann, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben von einem kleinen Kind, was missbraucht wird sexuell oder physische Gewalt erfährt, dann kann eben der Therapeut als Hilfs-Ich mit einbezogen werden oder der Patient kann sich selber jetzt auch als erwachsene Person einbeziehen und dann diesem Kind genau das geben, was jetzt gerade hilft oder halt fehlt und zur Hilfe eilen. Also zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass in dieser Imagination die Polizei dazu gerufen wird, dass ein Sozialarbeiter dazu gerufen wird, dass dieses Kind aus der Familie herausgeholt wird. Man kann sich auch, hört sich irgendwie morbide an, aber man kann sich auch vorstellen, dass in dieser Imagination, wenn es jetzt zum Beispiel der Vater auch irgendwie ins Gefängnis gebracht wird, dass man ihn tötet, ist natürlich jetzt sehr, sehr morbide, aber das kann helfen, um dieses traumatische Erlebnis quasi umzuschreiben, nämlich dass man selber die Kontrolle erhält, dass man sich irgendwie wehrt, dass man vielleicht den Aggressor dann eben tötet oder ins Gefängnis bringt oder dass man sich halt Hilfspersonen reinholt, wie zum Beispiel den Therapeuten. Man kann sich dann auch vorstellen, dass zum Beispiel das Kind irgendwie in eine Decke gepackt wird, dass es einen Kakao bekommt, dass es irgendwie in eine liebevolle Pflegefamilie kommt oder so. Und da sind der Fantasie quasi erstmal keine Grenzen gesetzt, weil es geht darum, dieses traumatische Erlebnis eben umzuschreiben in ein Erlebnis, wo man selber Kontrolle hat und sich dann quasi langfristig irgendwie Sicherheit geben kann. Und das Verrückte dabei, also verrückt jetzt wirklich nicht im Sinne von psychisch verrückt, sondern verrückt im Sinne von, dass etwas verschoben ist, ist, dass das Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen einer reellen Erinnerung und einer Erinnerung, die man quasi geschaffen hat. Und deswegen hat das dann langfristig positive Konsequenzen auf das ganze Verhalten und die Denkmuster der betroffenen Person. Des Weiteren hat sich halt gezeigt, dass auch Gruppentherapie wohl wirksamer sind als nur Einzeltherapien, weil in Gruppentherapien die dissoziativen Abwehrprozesse nicht so gut zum Vorschein kommen können und dadurch können halt die Probleme bearbeitet werden, weil die Dissoziation verhindert ja quasi, dass man daran arbeiten kann. Und ich hatte eben angesprochen, dass man in der Psychoanalyse eben von zugrunde liegenden emotionalen Konflikten ausgeht. Und in der Psychoanalyse ist es dann natürlich so, dass man genau diese Konflikte eben bearbeitet, die quasi die Symptome bzw. die Dissoziation auslösen. Jetzt den ganzen Prozess der Psychoanalyse zu beschreiben, würde sehr, sehr lange dauern, ist sehr umfassend und ich finde für mich persönlich auch nicht so leicht zugänglich, dass ich das an dieser Stelle tatsächlich auch nicht machen werde. Vielleicht machen wir dazu eine extra Folge. In Amerika gibt es häufig suggestiv-hypnotische Verfahren, wobei man hier eben sagen muss, dass ein unkontrollierter Einsatz ja zu weiteren Dissoziationen führen kann. Und deshalb ist das auch kein Verfahren, was zum Beispiel in Deutschland zugelassen ist, was auch helfen kann, um eben diese Anspannung und Verzweiflung und sowas ein bisschen zu bekämpfen, sind progressive Muskelrelaxation oder auch autogenes Training, wo es eben darum geht, bewusst seinen Körper wahrzunehmen, in sich reinzuhorchen. Genau, das sind aber keine Interventionen, die eine Psychotherapie ersetzen, sondern die ja zusätzlich greifen können. Und abschließend kann man halt sagen, dass im Vordergrund der psychotherapeutischen Behandlung die Behandlung der vorherrschenden und vor allem Leidensdruck verursachenden Symptome stehen, also zum Beispiel Angstsymptome, Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit, Essproblematiken, selbstverletzendes Verhalten, unsicheres Sozialverhalten oder auch somatische Beschwerden wie Übelkeit und Schwindel und Verdauungsprobleme. Und danach priorisiert man dann und je nachdem, wie stark der Patient oder die Patientin es zulässt, mit Konfrontation zu arbeiten, kann man dann eben in die Imagination übergehen oder halt auch die EMDR anwenden. Genau, so viel war es dann erstmal zur Therapie. Dann stellen wir uns auch immer noch die Frage, oder es ist ganz interessant, welche Folgen hat denn dieses Störungsbild für die Betroffenen? Und die sind natürlich hier sehr, sehr weitgreifend. Häufig, wenn es eben eine sehr starke Dissoziation ist oder dissoziative Identitätsstörung, dann wissen die Betroffenen ja teilweise überhaupt gar nicht, was sie irgendwie tun. Und die wissen auch bis zu einem bestimmten Punkt gar nicht, dass ihnen sowas vielleicht passiert ist. Und dann kann es halt sein, dass sie sich, wie in meinem Fallbeispiel, ein Leben aufgebaut haben, irgendwie viele Erfolge gefeiert haben und es dann zu der ersten starken Dissoziation kommt. Und das kann dann auch mit dem Verlust des Berufes, der Partnerschaft oder auch Familienmitgliedern kommen. Häufig herrscht ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis zu den Tätern, weil man dann, also quasi dieses Kind oder generell haben Kinder immer das Gefühl, dass sie an allem schuld sind. Und diese Schuld- und Schamgefühle stehen halt im Vordergrund und die Kinder beziehungsweise auch als erwachsene Person wollen halt häufig nicht die Familie zerstören. Und deswegen trauen sie sich zum Beispiel nicht, auch von Familienmitgliedern sozusagen zu trennen. Das Ganze geht natürlich auch mit sozialem Rückzug und Isolation einher, dann mit dem Gefühl, nirgendwo oder mit niemandem mehr sicher sein zu können, das Gefühl, sich selbst nicht mehr zu kennen, sich nirgendwo mehr sicher zu fühlen und halt Angst vor Kontrollverlust, auch natürlich viel Erwartungsangst, die dabei ist, Suizidgedanken, Absichten und Handlungen und halt eben Abhängigkeitserkrankungen. Und damit das Ganze jetzt irgendwie nicht so einen schweren Nachgeschmack noch hat, möchte ich an der Stelle einfach nochmal sagen, dass ich alle Personen, die quasi sowas Schlimmes erlebt haben, einfach unheimlich beeindruckend finde und so krass finde, was unser Körper, unsere Psyche leistet, damit wir Menschen quasi am Leben bleiben und am Leben teilhaben können.
Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich dir in jedem Wort auf jeden Fall zu.
Um diese Folge zu beenden, haben wir uns diesmal für ein Zitat aus Alice im Wunderland entschieden. Vom ersten Moment im Kaninchenbau hat man mir vorgeschrieben, wer ich zu sein habe und was ich machen muss. Ich wurde geschrumpft, gestreckt, gekratzt und in eine Teekanne gestopft. Mir wurde vorgeworfen, Alice zu sein und nicht Alice zu sein. Es ist mein Traum. Ich entscheide, was als nächstes passiert.
Zitat Ende.